Leute, es ist ungefähr die schönste Zeit, die du als New York Knicks-Fan haben kannst. Deswegen ist dieses Format quasi offiziell für euch ein ganz normales Basketball-Podcast-Format. Für mich eine Herzensangelegenheit. Denn wir sind auf einer Reise. Mein Name ist Nico Beckspin, bei mir ist Trey Vogt. Wann bist du New York Knicks-Fan? Sag mal, wann geht's los? Wann sind wir gemeinsam? Wann bist du Bandwagon?
Ich bin ja nicht so der Bandwagon-Hopper, wenn ich ehrlich bin.
Allerdings weiß ich, aber jetzt, schon, das ist ja was Persönliches hier.
Kann ich natürlich schon solche Heldentaten wie von Jalen Brunson gestern, obwohl er sicherlich nicht alleine war mit den Heldentaten, kann ich schon eine Menge abgewinnen. Von daher, ja, war schon sehr geil heute Nacht.
Wir steigen rein, denn auch diese Woche wollen wir natürlich ein bisschen über die NBA Playoffs sprechen. Wir sortieren, obwohl ich so aufgeregt bin, strategisch. Wir gucken einmal zurück, denn wir haben noch nicht drüber gesprochen. Western, machen wir weit weg von mir. Western Conference Semi-Conference Finals. Diese beiden Duelle waren ja eigentlich sehr klare Nummern. Trotzdem, gib mir mal ein Gesamtfeedback darauf. War es so deutlich, wie du erwartet hast, oder hast dich irgendwas überrascht oder enttäuscht?
Ja, nee, das war schon alles so, wie man es sich erwartet hatte. Thunder gegen Lakers. Das war klar. Ich weiß, viele Lakers-Fans sehen das immer dann nicht so. Aber das war schon klar, dass die da keine Chance haben werden gegen Oklahoma City. Hatten sie auch nicht. 4-0, das spricht eine klare Sprache. Am Ende letztes Spiel war relativ knapp, aber ohne Luka Doncic, selbst mit ihm wäre es sicherlich nicht viel besser geworden. Und dann auf der anderen Seite Timberwolves gegen Spurs. Ich glaube auch da, Spiel 6 hat eine Menge darüber ausgesagt, wie diese Serie, wie Kraft-Kräfte-Verhältnisse waren, 139-109. Anthony Edwards war nicht bei 100%. Dante Vincenzo hat gefehlt und es hat auch das gewisse etwas gefehlt. Du hast vielleicht auch gesehen, da 8 Minuten vor Schluss, wenn Anthony Edwards da hingeht und dann dem Gegner gratuliert im Spiel noch. Also das hat man so auch noch nie erlebt. Von daher, da ist aber intern eigentlich, was sich ändern muss. Julius Randle, Nullnummer mal wieder hingelegt. Also nein, das ist schon das gewesen, was man sich erwartet hatte. Thunder und Spurs, beiden besten Teams, hat sich auch im ersten Spiel jetzt dann auch direkt wieder gespiegelt, dass die wirklich, wirklich eine Klasse besser sind als der Rest im Westen.
Ja, es ist interessant. Diese natürlich habe ich diese Situation mitgerichtet, mehr als die Spiele selber, weil das natürlich durch Social Media gerannt ist. Da war ja viel von Respekt oder Disrespekt oder so quasi Fehlverhalten, auch Diskussion, Empörung darüber. Wenn ich jetzt auf das letzte Knicks-Spiel gucke, die Überleitung kommen automatisch, darfst du eine nicht machen, oder?
Nee, das war auch, glaube ich, mehr eine Message an die eigene Mannschaft. So nach dem Motto, also ich glaube nicht an uns, ich glaube nicht an euch, wenn man es so runterbrechen möchte. Das kann man ja durchaus sehen, wenn man Anthony Edwards ist und wissen, er ist ein ultrakompetitiver Typ. Aber das kann er vielleicht im stillen Kämmerlein danach in der Kabine nochmal sagen oder was weiß ich, dann bei den Exit-Interviews ein paar Tage später.
Aber nicht in der Halle.
Nee, vor allem nicht so öffentlich. Das war schon um einiges drüber und ich denke, wie gesagt, da wird es einige Konsequenzen geben. Das ist nicht unbedingt für ihn selber. Sicherlich wird er auch da ein paar Sachen erzählt bekommen, aber er ist der Superstar. Ich denke eher, dass da im Kader, der auch sehr teuer ist, es da durchaus ein paar Veränderungen geben wird jetzt im Sommer.
Ja, spannend. Nicht unser Thema. Wir gehen auch nochmal zurück in die Halbfinals im Osten. Und da haben wir letzte Woche ja schon über den Blowout der Knicks gesprochen. Ne, da nochmal der Hauptblick darauf, eigentlich nur so auf diese Pause, aber eigentlich ist das auch alles egal, denn wir haben ja jetzt schon Spiel 1 gehabt. Lass uns auf Detroit und Cleveland Cavaliers gucken. So, beide zum zweiten Mal ins siebte Spiel. War das alles nötig? Und also dramaturgisch war es ja schon spannend, ne?
Ja, natürlich war das eine Geschichte dort. Am Ende war es da sehr klar in Spiel 7. Da hat man sich auch dann gesehen, dass bei den Pistons auch ein bisschen der Tank leer war. In 14 Spielen in zwei Runden sicherlich war das für die Cavaliers genau das Gleiche. Aber die hatten halt ein bisschen viel, wenn man sich das Ergebnis anguckt. 125-94, viel mehr Firepower dann am Ende als Detroit, wo hinter Kate Cunningham einfach zu wenig kam und auch der hatte dann einfach nichts mehr im Tank da im siebten Spiel. Auch da werden sie gucken jetzt so mit Jalen Durham, was machen sie mit dem, der also vor den Playoffs hätte man gesagt, wer kriegt er einen Maximalvertrag? Jetzt war das statistisch so weit weg von dem, was er in regulären Saison gespielt, dass man schon sagen kann, der hat sich wahrscheinlich selbst um ein paar Millionen gebracht, wahrscheinlich sogar 20, 30 Millionen, vielleicht sogar insgesamt mit Crazy. Seinem neuen Vertrag. Aber auch da, die Pistons, dass sie ein bisschen wenig Shot Creation haben und Leute, die den Ball in den Korb werfen können oder für andere dann mit kreieren, das war auch vorher klar. Gegen die Pistons war es auch schon so, das muss man ehrlich sagen, wenn Franz Wagner sich nicht verletzt in der Serie, dann gewinnt Orlando das auch. Da haben sie ja noch Helden nach 3 Spielen in Folge gewonnen, um das überhaupt noch zu ziehen. Von daher, die Cavs waren tiefer, sie waren besser, auch da vollkommen okay. Und deine Knicks gegen Sixers 4-0, da müssen wir auch nicht viel drüber reden. Also die Sixers hatten das Glück, dass sie in der ersten Runde gegen die Boston Celtics gespielt haben, die augenscheinlich nur auf eine Art und Weise Basketball spielen wollen, auf keine andere. Und wenn du dann darauf die passende Antwort hast, und das hatten die Sixers, dann gehen die Celtics einfach unter mit dem sinkenden Schiff, ohne sich irgendwie zu retten zu wollen, komischerweise. aber die Celtics, glaube ich, im Nachhinein waren auch nicht so gut, wie das dann der Tabellenplatz in der regulären Saison ausgesagt hat. Aber gegen die Knicks war dann klar, das ist dann für Philly einfach eine Nummer zu groß. Die Knicks auch sehr, sehr gut gespielt, ohne OG Anunoby noch zu dem Zeitpunkt. Das war auch eigentlich vollkommen folgerichtig. Und das 4-0, das 4-0 zwischen OKC und die Lakers und die Timberwolves-Spurs-Serie, dann bei allen dreien, das war so ein bisschen langweilig in der zweiten Runde, aber dafür entschädigen ja gerade die Conference-Finals komplett.
Ja, ey, das ist echt total spannend. Der letzte Halbsatz, die letzte Halbfrage davor, ist es nicht, selbst für dich, gehst ja voll rein, ich gucke ja nur ein bisschen nebenbei, aber 82 Spiele und dann bist du in den Playoffs und dann hast du 3 von 4 unter den Top 8, also 6, das ist so deutlich, das stellt ja fast in Frage, warum du überhaupt vorher 80 Spiele lang dich abprügelst, wenn es am Ende, also ich mache das jetzt bewusst ein bisschen polemisch, wenn es am Ende dann doch so deutlich auf 2 bis 3 Teams hinausläuft.
Ja, das Turnover, das kannst du ja eigentlich schon so sagen, aber wir haben natürlich nicht zum ersten Mal auch diese Saison wieder erlebt, dass Verletzungen natürlich eine große Rolle spielen. Ich meine, Oklahoma City hat jetzt auch lange auf Jalen Williams verzichten müssen, Franz Wagner schon angesprochen, in Orlando. Das Ding ist einfach, dass diese 82 Spiele halt ein anderer Sport ist, vielleicht nicht komplett, aber es ist schon eine andere Saison. Also es ist eine Sache, ob du jetzt in der Woche 3 Spiele hast, und du kannst dich auf jeden Gegner so leidlich vorbereiten. Oder du weißt, du spielst gegen einen Gegner maximal 7-mal. Du hast, und das ist ja dann jetzt in den ersten Runden noch länger als dann jetzt zum Beispiel in Conference Finals, hast du vielleicht 2-3 Tage Zeit pro zwischen den Spielen, du bereitest dich drauf vor, du brichst alles runter auf diesen Gegner, kannst genau die Schwächen attackieren, kannst genau die Stärken von dir selber akzentuieren. Da ist noch was ganz anderes. Es ist mehr Physis erlaubt. Der Druck ist ein ganz anderer, das spielt sich auch wieder um, was so die Härte angeht und die Physis. Damit kommt auch nicht jeder zurecht. Ist auch nicht jedes Spielsystem gemacht für die Playoffs. Und manche Teams können einen Stiefel spielen und wie gesagt, Celtics, wenn sie einen anderen Stiefel spielen sollen, dann kriegen sie schon ein bisschen Probleme. Dann kommt es viel auf Matchups an. Ich meine, das war jetzt auch maximal schlechte Matchups, wenn die Lakers jetzt nicht gegen die Thunder rangemusst hätten. Gut, gegen die Spurs hätten sie ja auch keine Chance gehabt, aber gegen Timberwolves wäre es vielleicht anders gelaufen. Deswegen ist die reguläre Saison halt doch wichtig, weil da erspielt man sich ja den Setzplatz, gegen wen man danach herangeht. Und da kannst du Glück oder Pech haben, je nachdem, aber natürlich, ne, umso mehr du gewinnst in der regulären Saison, hast du Heimvorteil vielleicht nicht nur in der ersten, sondern in der zweiten und auch in der dritten Runde. Das hat schon seine Berechtigung, aber na klar, diese Playoffs sind was ganz anderes.
Heimvorteil ist das, was im Western Conference Finale ja eigentlich ein Faktor hätte sein sollen von Spiel 1 an. Turns out wurde es nicht. Gib mir einen Grund.
Wir könnten jetzt wieder anfangen, darüber zu sprechen. Naja, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, dass man eine längere Pause hat zwischen 2 Runden. Das war ja bei deinen Knicks nicht anders. Aber die Thunder, muss man schon sagen, gerade im ersten Viertel, was für Freiwürfe sie hatten, die sie nicht getroffen haben. Da kann man schon damit argumentieren, naja, die waren so ein bisschen rostig, ne? Wenn du so lange Pause hast, dann fehlt dir so ein bisschen die Griffigkeit und vielleicht auch letzte Tröpfen Konzentration, einfach weil du nicht im Rhythmus bist. Muss ich ja überlegen, die haben ja seit Oktober quasi außerhalb jetzt vom All-Star-Break, ich sag 2-3 Spiele die Woche eigentlich immer gehabt, dass der Rhythmus in dem Zeit läuft. Und wenn du dann mal 9 Tage einfach mal, ich will nicht sagen, nichts machst, sondern halt ne, nur Shooting, vielleicht ein bisschen 5 gegen 5, aber eigentlich auch nicht wirklich viel. Und dann
auf
einmal
musst du, hast, ne?
Ja, und dann musst du immer wieder da sein bei 100%. Du kannst noch so locked in sein und noch so professionell. Wir reden ja auch über den Meister, der weiß, wie es geht. wenn da andere reinkommen, die Timberwolves haben, sagt den Spurs ja immer in 2 Spiele abgenommen, deswegen waren die jetzt nicht komplett erschöpft, weil sie 7 Spiele gegen mussten. Das ist ein bisschen der Sweet Spot gewesen. Und die haben natürlich eine geile Truppe und die haben einen guten Plan gegen Oklahoma City. Da kam dann eins zum anderen. Aber das war natürlich ein Spiel für die Ewigkeit. Ich meine, immer wenn du Double Overtime gehst, wenn du 2 Teams hast, die strategisch sowas in die Waagschale werfen können, wie es die beiden gemacht haben. Also nicht so Zufallsbasketball, sondern wirklich klare Taktik, du hast einen Spieler, Victor Wembanyama, den wir so noch nie gesehen haben im Weltbasketball. Ein Spieler mit der Länge, mit der Athletik, mit den Skills, die er hat. Das ist verrückt. Das ist eine Story. Also wirklich, dieses erste Spiel hat so viele Geschichten erzählt. Da kann man mehrere Podcast-Folgen drüber machen. Aber man sagt ja auch so schön, wenn du ein Spiel verlieren kannst, dann ist es das erste. Ne, reden natürlich meistens über das Team, was keinen Heimvorteil hat, aber das Heimteam kann durchaus auch das erste verlieren, solange das zweite gewinnst, aber das ist eben die Krux an der Geschichte. Wenn du das erste zu Hause verloren hast, musst du das zweite gewinnen. Du kannst dich davon ausgehen, dass du 2 Spiele auswärts gewinnst und dann liegst du 1-3 hinten, oder vielleicht sogar schon vorbei. Von daher, da darf man sich freuen heute Nacht auf Spiel 2, weil da stehen die Thunder schon im Rücken zur Wand und alle Ideen, die sie so haben, wie sie diesen Spurs habhaft werden können, die müssen heute greifen. Sonst wird das ganz, ganz bitter für OKC vielleicht.
Ja, krass, ne? Am Ende des Tages wackelt da etwas, von dem man, also ich von außen, du vielleicht als Experte mehr von innen, schon sich bewusst darüber war, es wird irgendwann wackeln, weil wenn Manjana irgendwann groß wird, wie er wird, dann wird dieser Cheatcode, der lebende Cheatcode für Basketball in der Welt, das nächste Jahrzehnt dominieren. Wann dieser Wechsel war, das ist ja die große Frage. Und letzte Saison war er noch weit weg davon. Jetzt auf einmal ist er mittendrin. Und du hast ja auch schon selber gesagt, die Spiele haben noch keine Playoff-Erfahrung und sowas alles. Und trotzdem schlagen sie den Meister in den Conference Finals auswärts. So, macht ein bisschen Angst vor der Serie, oder? Oder gehst du trotzdem auf 7 und Vollgas und voll rein?
Ich wehre mich eigentlich mal dagegen, so auf Spiel 1 überzureagieren auf die eine oder andere Weise, weil, wie gesagt, Spiel 1 ist eigentlich am unwichtigsten und natürlich die Sachen, die Spurs gemacht haben, die haben wir auch schon in der regulären Saison gesehen, die haben sie auch schon 5-mal gegenübergestanden, 4-mal hat eben haben die Spurs auch gewonnen. Von daher, das war schon geil, wie sie das gemacht haben. Aber wir reden ja über Oklahoma City und die hatten auch genug Chancen, gerade auch zu Beginn der Partie, wo sie gar nicht reinkamen. Eine Menge freie Dreier, die daneben gegangen sind. Wir dürfen auch nicht vergessen. Ich meine, die Spurs brauchten diesen, und das war der längste Dreier, den Victor Wembanyama diese Saison genommen hat, vom Logo, um überhaupt sich in die zweite Overtime zu retten. Das war jetzt kein Kantersieg. Ne? Man hat halt nur das Gefühl, ey, mit dem Wemby, so wie er da jetzt gespielt hat, so ineffizient wie Shai Gilgeous-Alexander, eine Back-to-Back-MVP jetzt geworden, oder auch Jalen Williams, der zurückkam, auch von einer längeren Verletzung, waren die beiden Stars. Und Chet Holmgren hat auch nichts gebracht, ehrlich gesagt. Da reagiert man natürlich gerne über und sagt so, guck mal, die kommen nicht klar mit dem, was die Spurs machen. Es kann auch sein, dass das am Ende so sein wird. Aber ich denke, die sind so gut, die haben so viele Ideen, eigentlich auch Waffen, dass Spiel 2 sicherlich ein anderer Schnack sein wird. Heißt nicht, dass die Spurs das jetzt auf jeden Fall verlieren. Aber diese Thunder haben Antworten. Vergangenes Jahr mussten sie auch in 2 siebte Spiele. Die sind es auch gewohnt, dass nicht alles 100% so läuft, wie sie sich vorstellen. Und natürlich bin ich sehr gespannt, wie sie jetzt dann auch gerade SGA besser ins Spiel bringen. Aber das ist ja das Schöne bei so einer Playoff-Serie, dass nicht jedes Spiel gleich ist, sondern dass man halt dann dieses Hin- und Her-Wogen sieht, was funktioniert taktisch in einem Spiel, was machen die anderen dagegen und so. Und das wird halt wahnsinnig interessant werden heute Nacht.
Ja, finde ich auch. Das macht die ganze Serie auch so spannend und gibt mir aber insgesamt ein gutes Gefühl. Die beiden battlen sich da schon auf ganz, ganz hohem Niveau. Aber dass OKC besiegbar ist, und das hatten ja auch die Knicks in dieser Saison schon gezeigt, die aber erstmal ihre Hausaufgaben machen müssen, damit sie überhaupt, und wenn wir überhaupt über sowas sprechen könnten, wer denn jetzt für die Knicks der bessere Finals-Gegner wäre. Das mache ich jetzt nicht. Das ist zu gefährlich. Denn das, was ich miterlebt habe jetzt bei Spiel 1 im Osten in den Conference Finals, hat schon gezeigt, das wird nicht so leicht, wenn ich mir angucke, was da passiert ist. Aber, und das muss ich jetzt mal, also mein Herz hat natürlich, also ich hab nicht live geguckt, ich habe Zusammenfassung geguckt und sowas alles, aber im 4. Viertel irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8, irgendwo war das ja, 8 Minuten vor Schluss, 20 Punkte zurückliegen in der eigenen Halle. Und dann in der Overtime gewinnen. Es ist, glaube ich, Franchise-Rekord, aber auch generell ein Ausrufezeichen für, wo die Knicks dieses Jahr stehen, oder?
Also, glaube ich, das zweitgrößte Comeback in der Playoff-Geschichte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Musste man auch mal gucken, wenn man sich jetzt die vierte und Overtime zusammen anguckt, dann haben sie das mit 46-21 gewonnen. Also es war ein Kollektivversagen Clevelands auf der einen Seite, gerade auch offensiv. Auf der anderen Seite muss man sagen, klar, Jalen Brunson, also das war ja schon immer, oder letzten Jahre immer die Lebensversicherung für die Knicks, die natürlich jetzt eigentlich einen anderen Basketball gespielt haben, so früh in diesen Playoffs, wo es ja dann viel über Karl Towns ging, so als Ballverteiler, und hier hat dann auch Brunson seine Sachen gemacht, aber so dieses traditionelle, wir geben Brunson den Ball und gehen aus dem Weg, was man ja vor 2 Jahren, glaube ich, gegen Philly so viel gesehen hat, auch vergangenes Jahr dann gegen Boston auch. Davon war bisher eigentlich relativ wenig zu sehen, aber als es dann sein musste im vierten Viertel, hat man das halt gemacht. Und das, wenn wir von Strategien zu sprechen, es war einfach relativ simpel. Man hat gesagt, okay, er kriegt den Ball, man guckt, dass James Harden ihn verteidigen muss und dann lässt man ihn an die Arbeit geben und alle anderen 4 stellen sich irgendwie an die Grundlinie oder so weit weg, dass die Hilfe halt weit entfernt ist. Und dann hat er einfach hier ein paar wilde Sachen getroffen und das hat es aber dann so kollektiv ins Laufen gebracht. Da kamen ja auch ein paar Dreier von Mikal Bridges, Landry Shamet, die dann frei waren, weil dann irgendwann die Hilfe natürlich zu Richtung Brunson kam. Und man muss auch sagen, die Knicks haben einfach mal ganz anders verteidigt. So in der ersten Halbzeit hatte ich ein bisschen den Eindruck, da fehlt so ein bisschen diese Wucht und auch ein bisschen, kam auch wieder an den Punkt. Ne? War die Pause zu lang, sind die nicht griffig genug?
Wahrscheinlich, ne?
Cleveland hat den Ball laufen lassen. Dann am Ende, aber auf einmal waren sie dann da. Als sie gesehen haben, da geht was. Und ich ein bisschen erinnert gefühlt an die Serie gegen Boston vergangenes Jahr, wo sie ja ähnliche Rückstände wieder hingekämpft haben, da im letzten Viertel. Und Cleveland auf der anderen Seite auf einmal komplett, auch offensiv, keine Wucht mehr, eher gespielt, um nicht zu verlieren, anstatt das zu spielen, um es zu gewinnen. Dass du halt mal eine Aktion, wirklich, dass du im Selbstbewusstsein reingehst, selbstbewusst deine Aktion machst, wirkt es eher so, Gott, oh Gott, jetzt irgendwie lass uns Zeit von der Uhr nehmen, dann nehmen wir irgendeinen Wurf. Aber das hat einfach gar nicht funktioniert. Und das ist wirklich ein bitteres Ding für Cleveland, weil sie hatten das ja eigentlich schon. Also, und dann, wenn ich erinnere, der letzte Wurf von Sam Merrill, das ist ein relativ freier Dreier, der trifft seine Dreier auch wahnsinnig gut in der Regel. Der war ja auch schon halb drin. Wenn der reingeht, dann reden wir nicht über das tolle Comeback hier. Aber so, ja, muss man sagen, Cleveland hat wirklich, wirklich was liegen gelassen. Ich glaube, das ist so eine Niederlage, die steckst du auch nicht so einfach weg.
Ja, glaube ich auch. Ne? Während Minnesota in Minute 8 vor Schluss quasi dem Gegner gratuliert, haut Jalen Brunson rein und holt das Spiel zurück. Es geht natürlich auch nicht die ganze Zeit immer so, dass du dich so zurückkämpfst. Deswegen bin ich voll bei dir, dass wahrscheinlich auch das Problem am Anfang lag und dass vielleicht die Pause hoffentlich der Grund war. Aber das hinten raus hat mir gezeigt, also vom Gefühl her, natürlich ist es mit deiner Halle im Rücken auch immer noch ein bisschen was anderes, wenn du dann anzündest und so. Aber das ist auch ein Faktor Nervenstärke und auch mental in den Kopf des Gegners kommen. Denn bis zu dem Punkt haben sie einfach schlechtes Basketball gespielt und der Gegner war spielerisch besser. Aber dann sind sie ins Gehirn eingestiegen und da bin ich voll bei dir. Ich bin zu nah dran aber es fühlt sich so an, als ob die Knicks es mit diesem Spiel nicht nur geschafft haben, dieses Spiel zurückzuholen, sondern auch wirklich Cleveland für die Serie klar zu machen. Egal, was ihr machen werdet. Auch 20 Punkte im vierten Viertel, seid euch nicht so sicher. Und das ist wahrscheinlich das größte Pfand, was du aus so einem Spiel rausnehmen kannst, ne?
Ich meine, auf der Seite kann man dir sagen, Cleveland weiß, sie waren sehr, sehr nah dran. Ich denke schon, dass das gewissen Hangover geben wird zu Spiel 2, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, sie sind das Auswärtsteam. Also wenn du ein Spiel verlieren kannst, dann Spiel 1 und du warst extrem nah dran. Die Frage ist so ein bisschen, kriegen sie da jetzt die richtigen Schlüsse draus gezogen? Weil eigentlich haben sie es defensiv, gerade in der ersten Halbzeit, sehr, sehr gut gemacht gegen die Flex-Offense, die sie ja da oft laufen in New York, ne, mit diesen Cuts an der Baseline, das haben sie einfach extrem gut verteidigt, so, zum großen Teil. Aber ich fand, es waren dann wirklich ein paar schwer zu verstehende Entscheidungen am Ende. Also, klar haben sie dann auch immer wieder diese Switches hergeschenkt, dass immer dann Harden gegen Brunson verteidigt hat. Der hat immer gewartet, so bis er dann auf ihn zugedribbelt ist, ohne dann wirklich viel Druck zu machen. Ich verstehe das vielleicht sogar auch, weil im Endeffekt waren es ja auch sehr schwere Würfe, aber es war nichts so, wo man dachte, die nehmen irgendwie die Knicks aus ihrer Komfortzone. Hätte auch mal eine Zone vielleicht spielen lassen können, dann defensiv. Also es war schon irgendwie weird. Und wie gesagt, von vorne war es einfach kaum zu verstehen, wie sie da, ja, so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange standen. Weil das Schöne ist, manchmal bei solchen Geschichten, dann kannst du dich den Spielern genau sagen, pass mal auf, Freunde, das können wir natürlich besser. Also, das haben wir das ganze Jahr schon gezeigt. Das ist nicht, was die gemacht haben, das haben wir einfach falsch gemacht. Und daraus kann man natürlich dann auch Selbstvertrauen halt schöpfen. Aber ich frage mich halt schon, so ein James Harden, ganzen Playoffs nicht top performt, hält man nicht vielleicht ein bisschen zu sehr an dem fest, mit 42 Minuten. Dennis Schröder hat 18 Minuten gespielt, ne, 5 Assists, 3 Punkte, aber 1 von 9 nur aus dem Feld. Das war sehr unglücklich, gerade was so die Sachen im Zweierbereich anging. Aber irgendwie finde ich diese Harden-Mitchell-Kombo dann in gewissen Punkten, das ist mir zu wenig Donovan Mitchell im ersten Spiel gewesen, obwohl er auch 23 Mal geworfen hat. Aber die Serie ist
ja Topscorer auch gewesen, glaube ich,
ja, ja. Am Ende des Aber die Serie ist auf jeden Fall auch eng. Also da, ich bin gespannt. Allerdings glaube ich nicht, dass wir die Knicks nochmal so schlafwandeln sehen werden in der ersten Halbzeit. Das war, glaube ich, wirklich auch darauf zurückzuführen, wie lange sie halt Pause hatten.
Ja, genau, denke ich. Also würde ich unterschreiben, fühlt sich auch genauso an. Spiel 2 in 2 Tagen ist das, glaube ich, wird da wahnsinnig spannend. Siehst du eine Dennis Schröder-Rolle noch? Oder ist die Lobby zu schlecht?
Nö, er spielt ja. Also es war jetzt ja auch mehr Spielzeit stellenweise in der Serie davor. Ich hatte es auch, glaube ich, im eigenen Podcast schon gesagt. Ich glaube, die Rolle für ihn hier ist ein bisschen klarer. Ne, gerade so gegen die zweite 5 der Pistons, die haben nicht diesen großen Ballhändler, zweite 5 der Cavs, klar, wenn Harden spielt, ist es für ihn.
Nix meinst du? Oder meinst du,
Nix natürlich. Ja. Natürlich ist es für ihn gegen kleinere Ballhändler ein bisschen leichter, kann er auch schneller davor bleiben, seine Schnelligkeit und so, ist alles gut. Das macht er auch gut. Frage ist ein bisschen, er muss einen Dreier treffen, ne, das ist immer ein großes Problem, wenn er nicht fällt. Er hat den ersten direkt reingemacht, danach ein paar Freie eben nicht getroffen, trotzdem seine Minuten gekriegt. Er hat auch die 5 Assists, ich meine, die musst du erstmal verteilen, natürlich auch in 18 Minuten. Aber gerade auf dem Weg zum Korb, da müssen mal ein paar Dinge halt fallen für ihn, dass er auch ein bisschen vielleicht dann Selbstvertrauen, nicht, dass es ihm Selbstvertrauen mangelt, ich glaube, er ist jemand, der sowas auch schnell wieder abschütteln kann. Aber ja, die Rolle ist klar da und er wird klar einer von den 8, 9 Leuten sein, die dann durch die Serie weg für Cleveland aufs Parkett können.
Ich habe ja persönlich gar keinen Bock, wenn er irgendwie anfängt, mir hier meinen kleinen Traum, meine Traumreise hier bei Triple-Double kaputt zu machen. aber trotzdem möchte ich das nicht einnehmen. Wir werden sehen, was hier passiert. Sprechen gleich nochmal über die Tipps. Jetzt guck Tipps, weil eigentlich gibt's ja keine. Wir haben immer einen Player of the Week. Ich mach's mal so dieses Mal. Ich grenze mal ein. Bei allem, was ich mitgekriegt habe, entweder ist es der MVP, weil er es zum zweiten Mal geschafft hat. Mhm. Oder ist es Jalen Brunson, weil er das größte Comeback in der Knicks-Geschichte gesteuert hat. Oder es ist Wembanyama Wambi, weil der sowieso die nächsten 10 Jahre hier Spieler der Woche sein wird.
Ja, natürlich eine Menge Kandidaten diese Woche. Ich würde mich eigentlich trotzdem für SGA entscheiden, denn so viele Leute, die es in der Geschichte der NBA geschafft haben, jetzt Back-to-Back-MVP zu werden, haben wir nicht. Da ist natürlich jetzt, hat er diese Woche nicht das aus dem Feuer geholt, aber weiß, vielleicht spielt er heute Nacht aber auch wahnsinnig auf und dann passt es wieder. Nee, lass mal das große Bild in den Augen behalten und lass uns mal SGA zum Spieler der Woche machen.
Ja, sehr gut. Weil die anderen werden eh noch Woche für Woche jetzt hier liefern, glaube ich. Denn wir können uns das Ganze jetzt angucken. Das ist ein bisschen das Problem, ne? Also ich frage dich ja sonst immer nach den Tipps der Woche, was man sich angucken soll. Jetzt kannst du sagen, macht euch einen scheiß NBA-Pass und guckt einfach jedes Spiel um 2 Uhr nachts, wenn ihr wollt. Oder guckt euch die Real-Lives an. Und da ist ja eigentlich eher die Frage, weil es kommt ja jetzt gefühlt jeden Tag ein Spiel. Wie machst du das? Hast du nicht Expertentipps wie ich als Rookie, wie ich das angehen sollte? Wie komme ich jetzt rein in diese Liebe? Weil ich habe ja nicht auch morgens Zeit, mir nochmal 3 Stunden anzugucken.
Ja, von daher würde ich sagen, ne, League Pass holen, ist vielleicht ein bisschen Overkill, dann für die Zusammenfassung, aber die bieten ja dann durchaus an, dass man eben auch, man kann auch All Possessions sich anschauen oder nur die Possessions von einer Mannschaft. Ich gucke in der Regel halt schon dann die ganze Partie, aber dann sind jetzt ja schon die Auszeiten rausgeschnitten, da fehlen ja schon mal eine halbe Stunde, sag ich mal. Wenn man dann auch die Freiwürfe so ein bisschen durchskippt jeweils, oder ich muss auch sagen, dass ich heute Morgen, weil ich ein bisschen auch zeitmäßig im Brass war, habe ich dann auch, als es 20 hinten waren, gesagt, okay, komm, ich skippe mal nach vorne, wird es irgendwann weniger. Und dann habe ich gemerkt, oh, okay, da ist was passiert. Und dann bin ich zurück, als es dann losging, dieser Lauf, Hab's dann ab da weitergeguckt.
Ach, okay, geil. Da das heißt, du hattest ja wirklich nicht, du wusstest wirklich nicht, wie es ausgeht, ne?
Nee,
hast
ich,
ja gemerkt,
ich habe immer alles auf Spoiler-free. Das kann man ja auch bei der NBA-App einstellen, dass man keine Spoiler sieht. Dann passt das eigentlich ganz gut. Allerdings, wie gesagt, ist ein bisschen, das kostet ja auch Geld, ob man das dafür bezahlen will. Wenn man dann nur zum Beispiel zu All Possessions oder sowas schaut, was immer sehr abgehackt ist und man nicht ganz so den Flow mitbekommt. Das muss man halt selbst wissen. Aber das Schöne ist ja, man kann es ja, wie gesagt, auch komplett sich anschauen. Immer on demand von der League Pass jetzt, der glaube ich immer auch im Sale, so kurz vor Ende der Saison. Das lohnt sich eigentlich schon.
Ja, gehen wir mit rein, würde ich sagen. Ich würde gerne gucken, aber wenn ich mir den Schedule angucke, ich weiß nicht genau, ob ich das schaffe. So, es ist wirklich hart, ne? So, ich habe.
Musst du halt morgens ein bisschen früher aufstehen. Schließt mal um 6 auf und guckst du mal die ersten 2 Stunden. Machst den Kaffee, steigst ein bisschen früher in den Tag ein.
Sollte ich vielleicht einfach machen. Ich habe so an live gedacht, aber das ist schon so ein bissig. So Spiel 2 meiner Knicks, da ist ja Freitagmorgen hier in Deutschland um 2 Uhr. So, das ist ein Tick zu früh wahrscheinlich, um sich das in Ruhe anzugucken. Aber vielleicht nehme ich sonst das Samstag-Sonntag-Spiel. Sonntagmorgen Spiel 3 ist das, glaube ich, dann. Ja, genau. Also, wir werden hier genug Material haben. Und ich muss mal ganz kurz nachgucken, denn wir beide müssen ja auch nächste Woche wieder sprechen. Mhm. Wir werden es dann ja wahrscheinlich so rund um Spiel 5 machen und werden nächste Woche noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie denn bis dahin die Serien aussehen. Ich bin sehr gespannt drauf. Und ich hoffe, alles, was ich jetzt über die New York Knicks quatsche, fällt mir dann nicht hinten über den Laster. Mein Ziel ist nächste Woche Player of the Week Jalen Brunson, weil wir kein Spiel 5 mehr brauchen, sondern sie schon vorher fertig gemacht haben. Ob das klappt, werden wir sehen. Danke, Dre. Danke euch da draußen. Bis nächste Woche.